Ja, ich nehme an, morgen Vormittag werden etliche nicht da sein, die heute Abend dabei sind. Oder? Also wer ist morgen Vormittag nicht da? Es haben einige gesagt, sie sind da wegen dieses Themas. Aber ich dachte, dass ich mich jetzt vorstelle, eigentlich meinen Werdegang erzähle. Einigen bekannt, wahrscheinlich aber den meisten nicht. Weil hier sitzt ein ehemaliger Atheist, nicht aus existenziellen Gründen, sondern aus vermeintlich intellektuellen Gründen. Es war die Zoologie als Teenager jahrzehntelang mein Hobby. Es waren Dinosaurier für mich längst schon interessante Tiere, lang bevor es den Dino-Hype gegeben hat. Und da ist ja alles evolutionär aufgebaut. Und dann schien das natürlich schon irgendwie einleuchtend wie eine Wissenschaft. Und gerade auch in dieser Pubertätszeit, oft eine Krisenzeit, dann braucht man ja auch nicht Gott und so weiter. Da ist mir noch aufgefallen, also ich bin Jahrgang 43, wenn man sagte, ja, ich glaube nicht an Gott. Heute wäre es ja eher umgekehrt. Und ich war im Taufstein evangelisch, allerdings im katholischen Erziehungssystem. Bin aufgewachsen in der Nähe von Wien und da war ja alles nur katholisch. Und meine Eltern waren getaufte Heiden, die wollten ihre Rabauken loswerden, war das völlig egal, ob jetzt katholischer Kindergarten oder evangelisch und so weiter. Und im katholischen Kindergarten haben wir eben gelernt, wie man zu Maria betet und dergleichen. Und wurde dann noch konfirmiert, war auch noch mit Freuden dabei oder zumindest ja teilnehmend. Und nachher habe ich erst mitbekommen, dass sollte der Heilige Geist kommen bei der Konfirmation. Der Kommentar meines Vaters, ich habe es gemerkt. Und es hat mich kein Mensch damals gefragt, ob ich Christ werden will. Vielleicht wäre in diesem Zeitpunkt tatsächlich noch eine Offenheit gewesen, aber konfirmiert, ich kann dann sagen chloroformiert, obwohl es war noch ein gottesfürchtiger Konfirmandendienst. Also gewisse Dinge, die heute sich abspielen, die waren damals noch undenkbar. Wir hatten die 10 Gebote und Glaubensbekenntnisse und dergleichen. Es war mal in Idea vor Jahren eine Notiz, der Ort, wo am meisten grüne Ideologie verbreitet wird, ist der Konfirmandenunterricht in Baden-Württemberg. Also das war alles noch kein Thema. Und wie gesagt, danach eben habe ich mir gedacht, komm, das ist alles frommes Getue, brauchst du nicht. So wie es bei Eugen Roth mal heißt, ein Mensch erst 20 Jahre alt beurteilt Ältere ziemlich kalt. Er hält sie für verkalkte Deppen, die zwecklos sich durchs Dasein schleppen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Man hängt auch mit der Verkalkung zusammen. Und man hat eben so herabgeschaut, ja, und naja, Adam und Eva, das schien reine Mythologie. Ich habe diesen Radikalatheismus, der also reine Überheblichkeit und eigentlich Dummheit ist, dann doch abgelegt. Interessanterweise durch ein Zitat aus dem Faust von Goethe, ohne da jetzt in Details zu gehen. Und das hat mich schon fasziniert, der Faust. Musste aber dann in Sack und Asche Buße tun, weil das ist ja, ihr wisst warum, das ist ein rein okkultes Drama. Wer hat denn seinen Schatzgräber mal gelernt? Der größte Deutsche. Arm am Beutel, krank am Herzen, schlepp dich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und zu Enden meine Schmerzen ging ich einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Und so zog ich Kreis um Kreise, stellte wunderbare Flammenkraut und Knochenwerk zusammen. Die Beschwörung ward vollbracht, schwarz und stürmisch war die Nacht. Reine Blutsverschreibung an den Teufel, hat man nicht gemerkt. Und ähnlich mit seinem Faust, also das ist ja der Mann, der überhaupt den Okkultismus salonfähig gemacht hat. Ich musste dann als Gläubiger, habe ich dann wirklich erkannt, das war faszinierend, ich war fasziniert, musste dann Buße tun. Heißt ja fesseln. Also ist eine brillante Sprache, das ist ja klar. Hat einen Sprachschatz von 80.000, Luther war bei 60.000. Also Luther war hochbegabtes Sprachgenie, aber Goethe hat ihn leider auf okkulter Schiene überrundet. Und habe da diesen radikalen Atheismus abgelehnt. Ich habe sogar zweimal gebetet als mehr oder weniger Atheist. Ihr dürft mich jetzt auslachen. Der Grund war, ich war unglücklich verliebt. Ist ein blöder Zustand, wenn das länger anhält. Da kann die Sonne noch so schön scheinen und das Innerliche ist grau. Und da versuchte ich mich abzulenken und zum Glück als Jahrgang 43, also was hatten wir? Kino, noch sehr sitzen. Also gewisse Dinge waren undenkbar. Ich habe vor kurzem jemandem gesagt, du, als ich mich 1968 bekehrte, gab es keine nackten Frauen zu sehen auf den Österreich Illustrierten. Sagte mir der 40-jährige junge Mann neben mir, also für mich ist das ein junger Mann mit 40, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also was gab's? Kino, Alkohol, mir hat Alkohol nie geschmeckt, aber da habe ich versucht, Liebeskummer zu ertränken, in C2H5OH, also Alkohol, und gut, wenn dann der Rausch weg war, die Ernüchterung war auch nicht schöner, Droge war undenkbar, das Wort rauschgiftsüchtig war an Negativen nicht zu überbieten, und vielleicht noch Musik, irgend so eine Schallplatte, also Geräte, die heute aussehen wie aus der Steinzeit, ja. Und ich kann nur sagen, zum Glück, hätte es Droge gegeben, dann hätte man nach dem Motto, einmal ist keinmal, vielleicht da zugelangt und dann geht das sehr schnell. Also hab die Gnade der frühen Geburt, wir waren noch bewahrt und darf das hier so sagen, kam man nicht an Pornografie ran, zum Glück. Heute gibt es praktisch niemanden, der nicht schon derartige Filme gesehen hat. Und wir hatten einen sehr brillanten jungen Mann und ging auch auf die theologische Hochschule, hat den Herrn lieb und so weiter, ging nach Wien als Missionar und auf einmal bricht er die Zelte ab. Und dann wurde so rumgedrückt, naja, dann haben wir herausbekommen, Thema Pornografie. Und da tat er mir von Herzen leid, weil ich bin kein Deut besser. Ich habe nur die Gnade der frühen Geburt. Also wäre das möglich gewesen damals in dieser empfänglichen Zeit, was heute möglich ist, ich wäre restlos untergegangen. Also da kann man eigentlich nur weinen um diese Generation, die eigentlich ungeschützt wirklich all dem ausgesetzt wird, was man früher buchstäblich verboten hat. Und da habe ich als immer noch Atheist gebetet. Warum? Weil ich in meinem tiefsten Herzen, wie jeder Mensch weiß, es gibt mehr. Man sagt einmal so, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Und habe zu einem Gott gebetet, den ich nicht kannte. Und mein Gebet war keine fromme Formel. Das fromme Getue war ja mit ein Grund, warum ich da Atheist wurde. Wisst ihr, Österreich, abgesehen davon, es war mal über 90% reformiert. Und da begann die Gegenreformation, meine Frau hat da einiges darüber ausgearbeitet, schrecklich, wie da Rom ausgetilgt, vertrieben hat, vieles versucht, unter den Teppich zu kehren und nach außen hin also religiös und am Sonntag in der Kirche, so à la Wilhelm Busch, also jetzt nicht der begnadete Essener Jugendevangelist, sondern der Humorist, heute will er mal zur Messe gehen, denn man singt dort gar so schön und für den Rest der Woche lebt man ohne Gott. Und dann am Sonntag wieder, mein Gebet war keine fromme Formel, es war ein Hilferuf. Aller Psalm 50, 15 steht er hier, nicht? Rufe mich an. Und die Antwort Gottes war eigentlich sofort da. Diese Niedergeschlagenheit, die war weg. Und zwar, ich bringe gerne dieses Bild, als wäre so irgend so ein Zementsack auf deinen Schultern gewesen. Du hast versucht, ihn loszuwerden, hast versucht, dich zu betäuben, schien, als wäre er weg, war doch wieder da. Und als würde buchstäblich jemand von außen dir den wegnehmen. Und ich war überrascht, ich habe ja nichts erwartet. Es ist so, wie wenn ich davon überzeugt bin, hinter dieser Tür ist niemand, ruf hinein und auf einmal kommt doch tatsächlich eine Reaktion, eine Response, eine Antwort. Und da dachte ich mir, da dürfte mehr dran sein. Da musst du nachforschen. Und hab's vergessen. Und galt nicht als inkonsequent. Das ist tragisch. Wie schnell wir uns ablenken lassen. Und mir ging so wie von diesem Prenzig. Da gibt's doch dieses Gedicht. Also Eugen Roth, das ist auch so eine Inspirationsquelle von mir. Ja? Ein Mensch. der Zeitung liest, erfährt, die Lage ist noch ungeklärt. Das ist seit Adam so gewesen, warum dann noch die Zeitung lesen? Und dann hat dieser Brenzig, das ist ein gläubiger Pfarrer, nehme ich an, immer so ein Christ. So als Art Anlehnung, nicht? Und ein Mensch, solange es ihm gut geht, denkt selten ans Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben, und schiebt selbst noch den schuld'gen Dank, wie's fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte, wie kannst du solches an mir tun, so komm herbei und hilf mir nun. Wird der Anruf nicht gehört, den Notstandsglauben aberschwört? Wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen, ob der das Beten je begreift, der Gott wie einen Dienstmann pfeift? Also brillant, genauso ist es. Winrich Schäfbuch sagte einmal, uns fehlt die Verfolgung. Wenn man verfolgt wird, betet man anders. Da braucht man nicht einen Gott, über den man diskutiert, da braucht man einen Gott, der wirklich eingreift. Und das erleben die dann, und da ist dann einfach eine andere Realität. Solche gehen selten weg. Und es steht im Philipperbrief, das sage ich nur so am Rande, weil wir haben also eine populäre Verkündigerin, eine Dame, die uns sagt, wir haben ein bluterkauftes Recht, das unser Leben zu genießen. Enjoy your life ministries. Und in Philipper 1,29 sagt Paulus, euch ist Gnade gegeben. Und das kann man leicht zitieren. Und ich gehöre zu einer Generation, damit ihr ja keinen falschen Eindruck bekommt, die Freiheit Überfluss erlebt hat, wie keine jemals zuvor. Euch ist Gnade gegeben, nicht allein Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Also das muss man heute aus der Bibel rausschneiden. Wir haben ja Wohlstandsevangelium und so weiter. Die Frage ist jetzt nur, wie lange noch? Also tragisch, einmal ging ich noch in den Wald, also Kirchen waren für mich Götzentempel. Also die katholischen Kirchen, die ich da kannte, Weihrauch, Heilige Maria, und es graut dem Hund mitsamt der Hütte. Es hat jemand mal gesagt, warte mal in der Grabeskirche in Jerusalem, das ist ja so eine Platte, da sagt man, jemand selig ist, wer das sieht und dennoch gläubig bleibt. Und na gut, oder na schlecht. Also ich ging in den Wald und ich merkte, es muss mehr geben als nur das Sichtbare. Hab innerlich wirklich von Herzen zu Gott gerufen, ja, zu einem Gott, den ich nicht kannte. Und kam keine Antwort, hab's dann vergessen, aber Gott hat's nicht vergessen. Denn Jahre später schickte er mir junge Leute, die den Herrn wirklich kannten, die waren von Operation Mobilisation. Ich hatte damals ein Buch gelesen, das war ein Bestseller in den 60er Jahren, Werner Keller, die Bibel hat doch recht. Und das hat mich doch etwas überrascht, obwohl das war schon ein liberaler Theologe auch und erzählte, dass in der Bibel auch Märchen stehen, aber wie er aufzeigt, wie die Bibel geschichtlich gegründet ist und wie Hethiter in der Bibel erwähnt wird und man die ja damals nicht kannte und dann erst im 20. Jahrhundert da in der Türkei ausgegraben hat, die Archäologie, oder wie Voltaire noch gespottet hat über die Schilderung im Buch Iona über Ninive, eine Stadt, 3 Tagesreisen groß, ja, und dann haben die Archäologen, genau, Botter und so weiter, so eine Riesenstadt da freigelegt. Das hat mich schon beeindruckt. Und Folgendes, ich war schon als Teenager Hausbesitzer, kam dazu wie der Depp zur Ohrfeige. Mein Vater war relativ wohlhabend und meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 16 war. Und wir hatten ein Ferienhaus an der Alten Donau, bin am Wasser aufgewachsen und so weiter und so fort. Ja, und dieses Ferienhaus hatte mein Vater meiner Mutter geschenkt. Und als die Scheidung war, wollte er das zurückhaben, aus Gründen, die man nicht groß erläutern muss. Brot für die Welt, Fleisch für mich, das ist der Mensch, nicht? Ich, meiner, mich, mir, lieber Gott, segne diese 4, das Tischgebet des Egomanen, und also unter dem Vorwand, um es für seine Kinder zu retten oder zu bewahren. Und darauf hat meine Mutter das Haus mir gegeben und dann hatte mein Vater kein Argument mehr. Also war ich Hausbesitzer mit 16. Lebensjahr und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet und der hat dann 2 Grundstücke weiter ein Haus gebaut. Da zog ich hinein. Ich muss hier bekennen, ich habe mich mit meinem Stiefvater viel besser verstanden als mit meinem leiblichen Vater. Und dann haben wir dieses Haus vermietet. Und dann zog im Jahre 67 so eine sonderbare Truppe junger Leute ein, die waren von Operation Mobilisation. Und das war schon beeindruckend, deren ihre Ausstrahlung. Da merkte man, da ist eine andere Realität. Ich erwähne hier sogar noch etwas, das hat mich sehr beeindruckt, das Zeugnis von einem gewissen Günther. Das war ein gottesfürchtiger Katholik. Und dann erzählte mir, als er diese jungen Leute da von Operation Mobilisation sah, da merkte er, die sind erlöst. Also die haben das, was er als Katholik eigentlich gar nicht wissen dürfte. Und da hat er mir erzählt, und das werde ich nicht vergessen, da habe ich mich hingekniet und zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr, ich stehe jetzt nicht auf, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Also er glaubte nicht an die billige Gnade, sondern an die teure Gnade. Ihr kennt das ja von Bonhoeffer. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Du bist homosexuell, du bist Ehebrecher, alles kein Problem, wird alles heute geduldet. Die teure Gnade rechtfertigt den Sünder und hat Gott das Blut seines Sohnes gekostet. Und dann sagte er mir, ich werde es nicht vergessen, als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Also das nur so am Rande, da habe ich schon gemerkt, die haben etwas anderes, aber da merkte ich, was, die glauben an die Bibel wörtlich, und was, die glauben noch an Adam und Eva, ja, die gehören doch ins Museum für ausgediente Spekulationen, also das gibt's doch nicht und wir sind doch aufgeklärt und so weiter. Aber die hatten mich gefragt, ob ich an Gott glaube, habe ich gesagt, soweit ja, und dann, ob ich der Bibel glaube. Und wegen dieses Buchs vorher von Werner Keller, die Bibel hat doch recht, gehörte damals zum guten Ton, das zu kennen. Also heute wird es nur ein Bestseller, wenn ich schreibe, die Bibel hat doch nicht recht. Die Zeiten haben sich geändert. Kam dann die nächste Frage, ob ich der Bibel glaube. Ja. Und dann kam die unangenehmste Frage, ob ich denn auch in der Bibel lese. Daran merkt, ob jemand wirklich geistliches Leben hat. Wir kennen jemanden aus unserem Dorf und ist, ja, ich bin gläubig, aber man merkt, und als sie umzog, hat sie die Bibel gar nicht mitgenommen. Ja. Also es ist so wie ein Kind, das angeblich leben soll und nicht ernährt wird. Und ihr kennt den Ausdruck Schlawiner, also ob ich auch in der Bibel lese, also ja, nein, schon, doch, selbiges, naja. Und dann habe ich, wie es bei Schiller heißt, der Not gehorchend, nicht den eigenen Triebe, ab und zu die Bibel aufgeschlagen, reingeschaut. Ja, war ganz interessant, aber auch nichts Umwerfendes. Aber da passierte etwas, das werde ich nicht vergessen. Und das hängt zusammen mit einer Sache, die ist mir rückblickend kein Ruhmesblatt. Ich war antisemitisch eingestellt, nie militant, hatte nichts persönlich gegen einen Juden, aber es gehörte damals zum guten Ton, dass man so spottete und Witze machte über die Juden. Nie politisch engagiert, meine große Erfüllung war die Wissenschaft hat festgestellt und so weiter und hatte dafür gar nicht Zeit, aber es gehörte zum guten Ton, dass man so Witze machte und da hatten wir so Sprüche, wählt jedermann den Bittermann, wird's bitter dann für jedermann und der Grün und der Blau und es war ein regelrechtes Sprichwort. Naja, und dies auch nicht zufällig. Österreich hat sehr viele Antisemiten und Adolf war nicht zufällig ein Österreicher. Und das kennen einige schon, diese Klammer, die ich da aufmache. Die Österreicher sind das klügste Volk der Welt, denn sie haben der Welt vorgemacht, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher war und der österreichische Hitler ein Deutscher war. Und ich darf euch sagen, wenn ihr in Länder kommt, nach Indien oder Indonesien, die denken alle, Adolf war doch ein Deutscher. Dass der erste Ecke Braunau da kam und so, das ist da nicht bekannt. Aber jetzt keine Angst, die Schweizer machen dafür über die Österreicher so Witze wie die Deutschen über die Ostfriesen. Und mich hat ein Schweizer dieser Größenordnung gefragt, was ist das Gegenteil von Österreich? Geistreich. Nächste Frage, was ist der Unterschied zwischen der Schweizer und der österreichischen Fahne? Die Schweizer haben auf rotem Grund ein weißes Plus und die Österreicher haben auf rotem Grund ein weißes Minus. Rot, weiß, rot. Also das nur am Rande. In der Sache hat mich dann Gott beschämt und erwischt. Ich schlug und rückblickend eigentlich souverän so geführt auch, dass das genau das war, was meinen Atheismus zum Einsturz brachte. Ich schlug wieder mal ahnungslos die Bibel auf, weiß ich noch genau, mehr als 50 Jahre her, 51 Jahre ungefähr, schlug die Bibel auf, saß am Balkon meines Hauses und dann fällt mein Auge auf Jeremia Kapitel 24, Vers 9 und da sagt Gottes Wort von den Juden, ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott und zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, hier kann ich ja sagen, liebe Geschwister, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Es war genau das, was ich tat. Jetzt las ich das Jahrtausende vorher geschrieben. Und ich weiß noch, so wie es wäre es letzte Woche gewesen, wie in mir auf einmal, also stimmt doch, kann das Zufall sein. Und mir war, ich war nach außen, ja, ich glaube, aber ich war letztlich immer noch atheistisch geprägt. Es gibt Leute, die sagen mir, du brauchst mir da nichts sagen, dass es Gott gibt, das ist für mich kein Thema. Sage ich, sei dankbar, ich war so vernebelt, dass ich überzeugter Atheist war. Und das wäre mir klar, wenn es Prophetie gibt, dann muss eine höhere Intelligenz, dann muss es Gott geben. Und das sagen auch die Physiker selber, die Wissenschaftler, es gibt kein rationales Erklärungsmodell oder eine Erklärungsmöglichkeit, dass ein vorhandenes mit einem zukünftigen, also ein noch nicht vorhandenen Modell in einer Korrelation, in einer Beziehung stehen soll. Das ist der Beweis, dass es einen lebendigen Gott gibt, wie Gott in Jesaja 41 sagt, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das zukünftig offenbart. Und da ist die Bibel einmalig und im Koran gibt es keine Prophetie. Und den heiligen Büchern der Inder, das heißt die Bhagavad Gita oder die Upanishaden oder die Veden oder die Edda der Germanen, gibt es keine Prophetie. Das ist die Bibel einmalig. Und hat so fantastische Details. Und dann kam ich drauf, die Bibel sagt nicht nur, dass Gott die Juden zerstreuen wird, dass er sie auch wieder sammeln wird. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich da hier das Gleiche einfüge. Also ich kam zum Glauben 4. August 68. Und ich kann mich noch erinnern, als die Meldung kam, 67, Nahe Osten ist Krieg. Der legendäre Sechstagekrieg, hier ein Zeitzeuge. Der Krieg begann am 5. Juni 67. Und da war bei mir eine Besorgnis. Es sah gefährlich aus für Israel. Die beiden Erzfeinde, König Hussein von Jordanien und Nasser, hatten sich ausgesöhnt. Israel war umzingelt. Auf der Sinai-Seite standen 10 Panzerdivisionen, auf israelische nur 3. Es gab damals kein israelisches Fernsehen. Die sahen nur die Nachrichten von den militanten Arabern. Israel war umzingelt. Und ihr wisst, es wurde ja der totalste militärische Sieg des 20. Jahrhunderts. Den Blitzkrieg, den die Deutschen nicht geschafft hatten, haben die Israelis geschafft. Und es sind sich die Leute in den Straßen in Deutschland um den Hals gefallen. Der kleine David hat den riesigen Goliath besiegt. Das war eine Israel-Begeisterung. Man hätte nie ahnen können, dass die Stimmung einmal derartig kippt. Und was ich damals noch nicht wusste, der Jesus sagt, wo er über seine Wiederkunft redet, in Lukas 21, ab Vers 20 bis Vers 24, und dann, sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe, gefangen geführt unter alle Völker, also die Juden, das Volk Israel, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Ja, und am 7. Juni 67 um 10:30 Uhr vormittags kehrten die Juden zu ihrer heiligsten Stätte zurück. Es haben beinharte Soldaten geweint wie Schlosshunde. Unter anderem dieser Gershon Salomo, der Gründer der Getreuen des Tempelberges, der stand an der Klagemauer und weinte. Und es sagte Yitzhak Rabin, der damalige Oberbefehlshaber, als er mit Moshe Dayan zur Klagemauer ging, es war der Höhepunkt seines Lebens. Und haben Weltmenschen erkannt, da geschieht etwas Einmaliges. Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und als Zeitzeuge kennen ja einige schon, habe ich hier aufgelistet. Ich schrieb das 1979. Was Ende der 60er Jahre begann, Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung, die 68er, 68 beginnt die Sexualerziehung, 69 erst die Schwulendemo, jetzt hatten die ja groß, 50 Jahre Christopher Street Day, bei der ersten Schwulendemo, 1979 in geteilten Berlin, 450 hinter den Motivwagen hergehüpft, jetzt in Berlin 1 Million. Das ist die Art der Erweckung, die wir hatten. 2. Juni 67, offizielle Datum des deutschen Terrorismus. Der Student Benno Ohnesorg wird bei der Schardemonstration erschossen. Und darauf sagte die RAF, seht ihr, der Westen ist aggressiv, er erschießt wehrlose Demonstranten, können wir zur Waffe greifen. Ich habe mich gefragt, das gibt's doch nicht. In Deutschland kannst du doch einen Bundeskanzler ohrfeigen. Ist ja den Kiesinger passiert, kriegst womöglich noch einen Orden. Das gibt doch nicht, dass man erschossen wird. Wisst ihr, wer ihn wirklich erschossen hat? Karl-Heinz Kuras. Nach der Wende kam ans Licht, Stasi-Mann, SED-Mann. Dann sagen wir, eigentlich müssten wir die deutsche Geschichte umschreiben, aber das wird alles unter den Teppich gekehrt. Weil die Gefahr ist natürlich rechts. Ich habe also da aufgelistet, was sich da damals alles einstellte. Aber wie gesagt, das wusste ich damals noch nicht. Und zurück jetzt zu meinem Zeugnis. Also die Bibel stimmt. Das dämmerte mir dann. Und dann kam ich noch drauf, die Prophezeiungen für den Messias. Ich war sprachlos. Ich dachte, man muss einfach irgendwie glauben. Und so bei uns war ja doch die Überzeugung, ja, Glaube ist das Gegenteil von Wissen und irgendwie so ein blinder Sprung. Nein, da gibt's jede Menge Fakten. Verblüffend. Also die Bibel stimmt. Ja, also wenn's bei der Bibel stimmt, dann stimmt's bei dir nicht ganz, aber nach außen hin war eigentlich alles top. Ich war mit einem, naja, damals noch jungen Mann, 1992 in Indien, er kommt aus frommem Elternhaus, inzwischen Bibellehrer in Wiedenest, ganz brillantes Kerlchen, der wollte mir nicht glauben, dass ich nach meiner Bekehrung nichts in Ordnung bringen musste. Das Einzige, was ich wirklich weiß, was ich gestohlen habe, ich bin Kirschenfan, also wenn Kirschen reif sind, dann komme ich. Wenn jemand sagt, du, kommst du da zur Freizeit? Ja, wie sieht's aus mit den Kirschen? Ich karikiere etwas. Ja, dann sehe ich mich geführt, ja. Anführungszeichen. Und da kann ich essen nach dem dritten Hauptsatz der Wärmelehre. Das heißt also übertragen, der absolute Nullpunkt kann nicht erreicht werden. Und da bin ich, obwohl sonst Nachteule, den Nachbarn in aller Früh, Dämmerung, 4 Uhr früh, in den Garten geklettert und habe Mundraub. Unterdessen mich mit Kirschen vollgefressen. Also das müsste ich in Ordnung bringen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war, aber sonst war es eigentlich. Habt jemand gehört von der Gefährdetenhilfe? Und die hat ja längere Zeit der Hans-Jürgen Eichblatt geleitet. Und der hatte so ein Schnurrbart, das sah immer so aus wie eine Mischung von Kemal Atatürk und strahlte immer. Und der erzählte mir, er war 21 Jahre alt, hörte Barzani predigen in Hückeswagen oder Wermelskirchen, war getroffen, überlegt, ob er sich entscheiden soll. Und dann zupft ihn seine Freundin, 16 Jahre alt, und sagt, komm, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und dann gehen die Arm in Arm hinaus von diesem Treffen dort bei der Gefährdetenhilfe mit dem Friedel Pfeiffer damals. Und die waren so ein paar hundert Meter gegangen. Auf einmal gab es einen schrecklichen Ruck. War ein betrunkener Mercedes-Fahrer dort den Hügel hochgekommen, auf diesen Asphaltweg. Er sieht seine Freundin im Scheinwerferkegel ein Salto schlagen, landet auf dem Kopf, tot. Sagte vor einer Minute, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind doch so jung. lag die tot da. Barzani hatte die schlimmste Nacht seines Lebens. Der Vater, ein glühender Atheist, hat natürlich seine ganzen Ressentiments, was ja menschlich nachvollziehbar ist, dann gegen Gott losgelassen. Was ist das für ein Gott und so weiter. Und dann sagte mir der Hans-Jürgen, danach ging es mit mir nur noch bergab. Und hätte ich nicht 10 Jahre später die Kurve bekommen, wäre ich Mafiosi, Bandenchef, was immer geworden. Und dann braucht er Wochen, Monate, Jahre, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Und er hat das sehr genau genommen und das ist dann wirklich Wachstum in der Heiligung. Und ist dann auch eine tiefe Freude, wenn man da zu irgendeinem Direktor geht und in ein Geschäft, ich habe Ihnen damals das und das gestohlen, ich möchte das in Ordnung bringen. Das ist ein Bombenzeugnis. Und dann ist ein tiefer Friede da. Und da musste der also etliches in Ordnung bringen, kannte ich alles nicht. Also die Bibel stimmt, dann stimmt's bei dir nicht ganz, aber nach außen hin Tugendbold, weniger aus innerer Überzeugung, wäre es Mangel an Gelegenheit. Und an den Wochenenden meistens studiert, als Student meistens die besten Noten, nicht geraucht und getrunken aus sportlichen Gründen und so weiter. Also was musst du tun? Also du musst dich bemühen, gute Werke als Österreicher, das hast mit der Muttermilch eingesogen, gute Werke. Jesus auch bezeugen, das ging auch einigermaßen. Nur bei einem hatte ich Probleme, das war das Gebet. Da redet man mit jemandem, den man nicht sieht. Ich hatte ja keine persönliche Beziehung. Und ich kam durch brennende Christen zum Glauben, die eben von Operation Mobilisation, der manchmal eine halbe Stunde, manchmal länger gebetet. Ich war immer erleichtert, wenn das letzte Amen kam. Und dann passierte mal Folgendes. Wir waren da versammelt im Haus meines Stiefvaters, also 2 Grundstücke weiter von dem Haus, wo Operation Mobilisation OM wohnte. Und dann hat jemand, wirklich eine sehr hingegebene, feine Person, die eigentlich am meisten dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben kam, gebetet. Und als diese Person betete, da merkte ich, irgendwas passiert in der unsichtbaren Welt. Es war so, als hätte irgendjemand, ein Hippie würde sagen, ein Trip-Erlebnis. Und da war ich völlig verblüfft. Ich war ja atheistisch geprägt, hatte ja mit dergleichen Dingen und Phänomenen, Erfahrungen ja nichts zu tun. Und das Erlebnis war schön. Und von da an machte mir das Gebet Freude und hat mich charakterlich verändert. Und da dachte ich, na jetzt hast du's. Ich habe so Zeugnisse gehört, wie Menschen zum Glauben kamen. Ich kann mich erinnern, der Leiter da von dieser Gruppe war ein Schotte, brillanter Bibellehrer, war zwar schon etwas strenger Charakter, aber ich durfte viel von ihm lernen. Und ich kann mich erinnern, wie er da einen der Anwesenden fragte, could you tell us how you got saved? Kannst du uns sagen, wie du gerettet wurdest? Ich dachte, was meint er mit gerettet? Hinkte in der Felswand? Ich habe mich mal als Kind da in der Felswand da, wo ich am Land aufwuchs, Niederösterreich, Wieselburg da, in der Steilwand verklettert. Oder war am Ertrinken, aber dann habe ich gemerkt, das ist anders gemeint, gerettet werden. Und manchmal kam so ein Erlebnis und dachte ich, jetzt hast du es. Und dann, jetzt hast du die letzte Hürde genommen. Und ich war so überzeugt, Christ zu sein, dass ich auf einer Konferenz von Operation Mobilisation, da habe ich mich dann den jungen Leuten angeschlossen, wir fuhren dann von Wien nach Belgien, da war diese große Konferenz von OM für den Sommereinsatz, dass ich dort vor ca. 400 jungen Leuten erzählt habe, wie ich vom Atheisten zum Christen wurde. Und ihr dürft mir jetzt nicht erschrecken, das Erlebnis war nicht von Gott. Ich habe ein Buch geschrieben über sanfte Verführung und so weiter. Ich weiß das aus eigener Biografie. Und am letzten Tag hat der Leiter, der George Werver, eine Botschaft gegeben. Und seine Botschaft war relativ einfach. Er hat uns angesprochen als Gläubige und hat gesagt, ihr nennt euch Christen, ihr glaubt, dass Gott für euch gestorben ist. Lebt ihr wirklich danach? Und wollt's zur Ehre Gottes sagen, obwohl wir uns manchmal dann gekloppt haben, er gehört zu den wenigen, die das, was sie glauben, wirklich ausleben wollen. Und mich hatte die Botschaft gar nicht so getroffen. Er brachte dann noch dieses eindrückliche Beispiel von Hernando Cortés, den spanischen Conquistadore, Eroberer, wie der mit einer kleinen Schar spanischen Soldaten auszog, das riesige Aztekenreich zu erobern. Und da hat Cortés damit seine Soldaten keine Kompromisse machen, die Schiffe verbrennen lassen. Und da wussten die vorwärts können nicht mehr zurück. Und ähnlich fragte der, wer möchte im Glauben alle Brücken abbrechen, alle Kompromisse jetzt durchschneiden. Botschaft hatte mich nicht so getroffen, aber dann hat er zum Schluss aufgefordert, wer diesen Schritt tun möchte, soll sich jetzt von seinem Sitz erheben. Und als ich diese Einladung gab, da begann ein unerhörter Kampf. Es hängt damit zusammen, die haben natürlich für den Hausbesitzer gebetet. Die haben schon gemerkt, dass ich fromme Luft da bringe, ja. Und da wusste ich, Alexander, jetzt bist du gemeint. Und da begann ein unerhörter Kampf. Und im Zuge dieses inneren Kampfes begann mir Gott, die fromme Maske runterzunehmen, kam ich etwas, ich sage bewusst etwas, in die Gegenwart Gottes, erkannte ich mich etwas, wie Gott mich sieht. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, möchte ich ja sagen, es war nicht schön. Und ich glaube, diesen Satz, er steht auch im Neuen Testament, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, nach außen den Tugendbold, aber Gott sieht ja das Herz an. Mein Bruder war ein Playboy, der verkehrte in den reichsten Familien Wiens. Da hat er mir erzählt, was sie da getrieben haben auf ihren Partys, mit Alkohol, mit Mädchen, hat mich nach außen hin empört, mit dem Herzen sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Ich habe natürlich niemanden umgebracht, aber ich habe Menschen mit meinen Gedanken gehasst, manchmal noch schlimmer. Die Bibel sagt ja, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Totschläger. Und mit diesen Herzen stand ich vor Gott und erkannte ich, es ist aus, ich habe mich betrogen, ich bin verloren, habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, weiß man das sofort. Und da war die Frage Gottes an mein Herz, ihr versteht nicht mich falsch, habe nichts gehört oder gesehen, aber in gewisser Hinsicht, was sich im Zuge dieses inneren Kampfes abgespielt hat, sinngemäß, Alexander, du gehörst nicht mir. Du lebst dein eigenes Leben mit frommem Deckmantel, du schützt Erlebnisse vor, du bist ein Heuchler, du bist nie zum Kreuz gekommen. Willst du mich? Ja oder nein? Und Gott ist der Einzige, der dir sagen kann, dass du ein Heuchler bist und trotzdem dich nicht verdammt und wissen darfst, er liebt dich. Und ihr kennt vielleicht diesen Satz, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer so meinen Willen verlieren möchte, wird es finden. Und ich liebte mein Leben. Ich hatte Haus, ich hatte Geld, ich hatte Auto als Student. Gewöhnlich die besten Noten, ich brauchte keinen Erlöser. Ich habe Zeugnisse gehört von Leuten, die waren ja völlig am Ende. Bei mir überhaupt nicht. Und ja, wenn ich ganze Sache mache, muss ich da ins Kloster gehen. Als Österreicher denkt man so. Und diese Klostergesichter, die waren nicht besonders attraktiv, milde gesagt. Und ganz zum Schluss war die Erkenntnis, und das hängt damit zusammen, dass die für mich gebetet haben, nein, wenn jemand bereit war, derartig für dich zu sterben, der liebt dich doch. Warum hast du Angst? Und da stand ich ganz zum Schluss auf. Es war der 4. August 68. Und man wird nicht dadurch Christ, dass man sich von seinem Sitz erhebt. Aber als ich da aufstand, ist etwas zerbrochen. Und ich ging hinaus aus der Versammlung und da sah ich, wie ein junger Mann saß und der hat bitterlich geweint. Und ich habe äußerlich nicht geweint, aber innerlich war ich zersägt, war ich überführt. Und der Gedanke, der mich innerlich fast zerrissen hat, war, ist das möglich? Gott hat dich wirklich so geliebt. Jesus ist tatsächlich für dich gestorben. Das hat man vorher mit dem Munde wiederholt, aber hat dein Herz nicht verändert. Ist tatsächlich für dich gestorben, hatte nicht mehr bedeutet als ein frommes Theater. Und wie gesagt, nach außen hat sich nichts geändert. das Fantasieleben war weg. Ich habe vorher so utopische Romane gelesen, man ist mit seiner Fantasie im Weltraum herumgeflogen, es ist peinlich, aber wahr, man hat galaktische Schlachten geschlagen, aber und die Leute sagten dann, ja, du spinnst, aber eigentlich bin ich Realist erst nah geworden, das war dann weg. Und von dem Tag an, von dem Moment an, war die Bibel lebendig. Und ich begann Tag und Nacht zu lesen. Also das war jetzt etwas ausführlicher mein Zeugnis. Ich bete vielleicht jetzt noch und sage dann noch kurz etwas zu diesen Schriften. Herr Jesus, ich möchte dir nochmal herzlich danken für deine Gnade, für deine Geduld. Für mich galt ja wörtlich, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil mir sie lehrt, solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und du hättest sagen können, ich bin der Herr des Universums, diese Heuchelei lasse ich mir nicht bieten, aber deine uferlose, unendlich unauslotbare Liebe und Güte hat nicht aufgegeben. Hab Dank, dass ich heute wissen darf, als ehemaliger Gottesleugner, du lebst, du bist der Lebendige. Und ich bitte dich, Herr, jetzt für meine Zuhörer, will hoffen und glauben, meine Geschwister, dass da die kommenden Tage ein Segen sein dürfen, auch durch den Schatz und Reichtum deines Wortes. Amen. Vielleicht jetzt noch so viel. Also ich habe die Gnade der frühen Geburt. Wir hatten kein Fernsehen. Dem Herrn sei Dank. Und habe Wilhelm Busch auswendig gelernt. War natürlich nichts Geistliches. Ja. Und wir saßen mal zusammen bei der Evangelistenkonferenz. Und dann saß da der Ulrich Barzani und dann sagte er, ja, ich stehe jetzt auf, also ich gehe jetzt schlafen. Und dann ging ich noch kurz auf ihn zu und sage ich, Ulrich, kennst du das? Carolus Magnus kroch ins Bett, weil er gern geschlafen hätte. Jedoch vom Sachsenkriege her plagt ihn der Rheumatismus sehr. Die Nacht ist lang, das Bein tut weh, Carolus übt das ABC. Und ich so, nein. Sag ich, weißt du, Uli, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du kennst den geistlichen Wilhelm Busch und ich kenne den fleischlichen Wilhelm Busch. Ja. Aber das ist jetzt hier nur so am Rande. Man hört auf Zeugnis, ich habe mich für Jesus entschieden und war wunderbar und Halleluja und immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Mir ging's das erste Jahr nach der Bekehrung dreckig. Viel schlechter als vorher. Vorher hat mich der Teufel in Ruhe gelassen, danach hat er alle Register gezogen. Und ich war in einer Sache gebunden, die hat mir der Teufel wissenschaftlich erklärt. Die Wissenschaft war ja sozusagen die Königin. Ich habe Horoskope gezeichnet vor meiner Bekehrung. Habe gemeint, ich kann das naturwissenschaftlich erklären. Und man kann rein statistisch zeigen, es gibt also bei Vollmond oder Neumond gewisse Häufigkeit von gewissen Phänomenen. Und man kommt, wenn man naturwissenschaftlich geprägt ist, nie auf die Idee, dass wenn eine signifikante Änderung festzustellen ist, rein statistisch, dass dahinter etwas anders stehen könnte. Und wir haben ja in Matthäus Kapitel 4 und Matthäus Kapitel 17 die Seele Nizomai, die Mondsüchtigen, erwähnt. Und das Wort Lunatic, das englische Wort für geisteskrank, kommt von Luna, dem Mond, auch unser Wort launisch. Naja, das nur am Rande. Und habe Horoskope gezeichnet, habe sogar noch 2 Horoskope nach meiner Bekehrung gezeichnet. Und wäre das Christentum so degeneriert, wie es heute ist, dann wäre ich christlicher Astrologe. Wir haben inzwischen alles kombiniert. Wir können uns auch tätowieren lassen inzwischen, christlich, und alles kein Problem. Und ich habe den Frieden verloren und es ging so auf und ab. Meine Nachfolge war eine Fieberkurve. Ich war der typische Nachtmensch. Am Abend blühte ich auf, am Morgen hing ich durch. Und dann kamen die Gedanken, wisst ihr, Atheismus ist nicht neutrales Gedankengebäude. Dahinter steht eine Macht der Verblendung. Und da hat er alle Pfeile abgeschossen. Alexander, du spinnst, du bildest dir das ein und so weiter. Und deswegen habe ich mich als Frischbekehrter in die biblische Prophetie richtig hineingesogen. Und das hat meinen Glauben auch gestärkt und gehalten. Denn ich kann mir alle möglichen Gefühle und Gebetserlebnisse einbilden. Aber was sich erfüllt hat, was der Herr vorausgesagt hat, die Zerstreuung der Juden und so weiter, das ist ja Geschichte, ist ja jenseits von meinen Gefühlen. Ich habe zum Beispiel mal in einer großen Bedrängnis ein Gebetserlebnis gehabt, das hat mir geholfen, habe ich dann eine Zeit lang gerne erzählt, ich erzähle es heute nicht mehr. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht wirklich, ob es von Gott war. Und in Lukas 11, 35 sagt der Herr, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und das hängt eben dann zusammen mit meiner Biografie, dass ich mich da in die biblische Prophetie da hinein vertieft habe. Und das war ungefähr ein Jahr nach meiner Bekehrung. Da war ich in Wien in diesem kleinen Kreis der Brüdergemeinde. Die konnte man an einer Hand abzählen. Wien jahrhundertelang das Zentrum der Gegenreformation. Und da sagte ich einem feinen Bruder, der mir sehr zum Segen geworden ist, wirklich ein Mann Gottes, weißt du, Walter, ich habe vor meiner Bekehrung Astrologie gemacht. Ja, sowas. Also ich verlor den Frieden darüber. Dann kamen die von OM und haben mir diese astrologischen Bücher, das war wirklich Geld, das man den Teufel in den Rachen geschmissen hat, verbrennen lassen. Rauf, runter, rauf, runter. Am Abend hi, am Morgen hing ich durch. Also der Vers aus den Sprüchen, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein Fluch gewertet, der ist für mich völlig inspiriert. Hatte ich nie Probleme. Absolute Inspiration. Zurück zu diesem Treffen da. Und also ich sagte, du, ich habe früher mal Horoskope gezeichnet. Und dann hat er mich mit heiligen Ernst gestoppt. Und wenn ihr wollt, das war ein Wort der Erkenntnis. Dann sagt er, was du gemacht hast, ist Gott ein Gräuel. Da musst du ihn um Vergebung bitten. Sage ich, ja Walter, lass uns beten. Ich hatte nichts mehr verteidigt, ich wollte nur vorwärts, ich merkte, hier bremst etwas. Und da betete ich das erste Mal im Beisein eines Zeugen, Herr Jesus, vergib mir die Astrologie. Und da merkte ich irgendwas mich. Und deswegen also hier sanfte Verführung der Gemeinde. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie man durch Erlebnisse betrogen werden kann. Und ich habe hier aufgezeigt die Möglichkeit der Vermischung. Das kennen ja schon etliche, das hatte früher ein anderes Titelbild. Und diese fünfte Auflage, die hat noch einen Anhang, hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag. Und das ist doch etlichen Hilfe geworden, weil viele denken, hätten wir mehr Vollmacht, müssten Heilungen geschehen. Und da bringe ich das Zitat von dem wirklich eigentlich moderaten, aber sehr soliden Theologe, der mal auch der Allianzvorsitzende war, Rolf Hille. Da sagte er, die charismatische Bewegung ist wegen dieser falschen Exegese, dass wir jetzt schon Glück und Heilung haben können, Gott kann heilen, ist ja kein Thema, die tragischste der Kirchengeschichte. Da könnte ich jetzt manches Beispiel erzählen. Wenn man Leuten, die Krebs haben, sagt, ja, du musst nur richtig glauben. Oder du bist nicht gesund geworden, weil da war Zweifel und so weiter. Also das ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Und habe ich mich eben auch, wie gesagt, hineingearbeitet in die biblische Prophetie und schrieb 1971 oder 72 eine Zusammenfassung der Sechstagekrieg in biblisch-prophetischer Sicht. Vor allen Dingen Psalm 83. Also das zeige ich gern, auch als ich in Israel war, habe ich das Juden gezeigt. Sag, du schau mal, was hier steht, Psalm 83. Herr, schweige doch nicht und sei doch nicht so stille, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk, halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien, des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Denn sie haben einen Bund wider dich gemacht und sind untereinander eins geworden. Und dann listet er so auf. Kommt euch das bekannt vor? Lasst sie uns austilgen, dass des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. 3000 Jahre alt, ein Psalm Asafs. Hat mich so fasziniert und dann habe ich noch andere Stellen und so weiter zusammengetragen. Und wer kennt den Namen Roche Libi? Und dann rief er mich an vor 2 Jahren und sagte, du komm doch, wir haben da eine Ausstellung, Glaubwürdigkeit der Bibel, Roche Libi, dieses Wandellexikon, der kann 10 Sprachen. Ja. Und ich bin ja, obwohl meine Lehrer haben mir gesagt, ich sei musikalisch, aber meine Kinder lachen mich da nur aus. Ich habe mal Cello, Geige und Klavier gelernt, alles wieder vergessen. Und der kann ja Klavier und Geige und so weiter. Ja, bei mir ist Musik wird oft nicht schön empfunden, das ist jetzt mit Geräusch verbunden. Besonders wird das Saitenspiel den Nebenmenschen oft zu viel. Das Publikum hat höchst verdrossen, sich beide Ohren zugeschlossen, das ist alles Willy Busch, ja, abgeändert, aktualisiert. Und dann rief er mich an und sagt, komm doch, und wir haben da diese Ausstellung, Glaubwürdigkeit der Bibel. Und dann sagt er, du, ich kenne dich. Ich war damals noch ein Schüler, habe ich damals diese Schrift in Hand bekommen, der Sechstagekrieg in biblisch-prophetischer Sicht. Er sagt mir wirklich, ich habe es aufgesungen wie ein Schwamm. Da war ich völlig verdattert. Er war jetzt 60, ich war 75, also da muss er tatsächlich noch 71, 72 Schüler gewesen sein. Und dann kam ich auf die Idee, dass wir das womöglich jetzt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wieder auflegen. Also hier ist dann das Ergebnis und soweit also noch dieser Hinweis, ich habe das einnehmende Wesen, die Preise sind bei mir, also das wäre 1 Euro. Übrigens diese Schrift, wir haben vor der Wende, wir haben mit unseren Ausländerpfunden gewuchert. Man konnte als Österreicher oder Schweizer viel leichter über die Grenze als ein Bundesdeutscher. Konnte direkt an der Grenze ein Visum lösen, brauchte keine Einladung vorweisen. Man merkte auch, die kontrollieren dich anders. Man merkte auch, die Schwestern mögen mir nicht böse sein, ob eine Frau oder Mann kontrolliert. Die Männer eher großzügig, die Frauen gnadenlos. Und wir haben tausende Schriften rübergebracht, offiziell, inoffiziell. Das habe ich nie gewagt, rüber zu schmuggeln, bis auf eine Ausnahme. Denn wenn man mich damit an der Grenze erwischt hätte, hätte ich mich dort gleich beerdigen lassen können. Weil ich habe aufgezeigt, wie zwischen Kommunismus und Terrorismus praktisch dieselbe Wellenlänge ist. Und es kam ja dann nach der Wende ans Licht, es wurden die 68er von 2 Zentren gesteuert. Das eine war Hamburg über Spiegel und Zeit und das andere war Ostberlin Stasi. Also da habe ich diese Dinge aufgelistet, was so Ende der 60er Jahre begann. Und hier dann dieser Sechstagekrieg. Und mein, vielleicht etwas ähnlich ist das Zeugnis von diesem Josh McDowell, hier ein Skeptiker kapituliert. Super Zeugnis. Der Mann hat zu Millionen gesprochen. Hunderten, Tausenden von Hochschulen, Universitäten. Man könnte denken, gläubiges Elternhaus, bewahrt viele Gebete. Von wegen, der Vater war ein Alkoholiker, hat seine Frau, also die Mutter von Josh McDowell, geschlagen, misshandelt. Er musste sie manchmal da, wenn er sie in einen Graben stieß, sie war eine eher korpulente Frau, musste er sie da raushiefen. Und sein Vater war der Mann, über den man in seiner Klasse am meisten gespottet hat. Wie fühlst du dich da? Und er hat dann seinen Vater gehasst. In seiner Fantasie, wenn er stark genug ist, wie ihn umbringen kann. Und er kommt dann auf die Universität, sieht dort Leute, die waren vom Campus für Christus. Und da hat er natürlich gespottet. Und dann hat eine Studentin ihm gesagt, na, dann prüfen Sie es doch mal nach, ob das stimmt. Und das Erstaunliche war, obwohl er weder die Ursprachen konnte, er fliegt nach England, schaut sich dort die Ältesten, den Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, da ist er dort im British Museum und die haben wahrscheinlich für ihn gebetet und kommt zu der Überzeugung, die Bibel stimmt. Es ging aber ihm so allmählich und dann trifft er seinen Vater ausnahmsweise mal nüchtern und sagt zu ihm, Vater, ich liebe dich. Der Mann ist völlig getroffen. Der wusste ja, wie sein Sohn über ihn dachte. Und der hat eher Gott gehorcht, nicht unbedingt seinen Gefühlen. Und dann hatte er irgendeinen Unfall, also ich fasse jetzt schnell zusammen, und dann war im Krankenhaus der Josh McDowell und dann sieht er seinen Vater da bei den Geländer und dann kommt sein Vater auf ihn zu und fragt ihn sinngemäß, du, der Gott, der es möglich gemacht hat, ich sage es mal mit meinen Worten, dass du zu mir sagst, zu so einem Scheusal, wie ich es bin, ich liebe dich, kann dir mir auch noch vergeben. Und dann schreibt er, und einen Tränenfilm dürfte er mit seinem Vater des Gebetes in der Sprechen ihn zum Herrn führen. Und er sagte, mein Vater war schlagartig verändert. Das war so, als hätte man in einem dunklen Keller ein Licht angestellt. Wie gesagt, es geht nicht bei jedem so schön. Und sofort aufgehört zu trinken. Und da war so ein Zeugnis, weil die den ja kannten. Er lebte dann, glaube ich, nur noch 14 oder 16 Monate, die Leber war kaputt, aber war so ein Zeugnis, dass in Ort und Umgebung eine Erweckung ausbrach. Die Leute merken, der war für sie wie ein Lazarus, der Mann, der aus so einem Monstrum so ein Lamm machen kann, das muss der wahrhaftige Gott sein. Also das ist auch ein unwahrscheinlich gutes Zeugnisbüchlein für gebildet oder weniger gebildet, Studenten und Nichtstudenten. Und hier als letztes noch die Gideons. Der Vorteil, man kann irgendwo anfangen. 15 Zeugnisse, die Person wird immer kurz vorgestellt, 2, 3 Seiten. Man sieht ein Bild von der Person, kann also irgendwo anfangen zu lesen, Hab's schon gelesen, aber es meist wieder vergessen. Das Gehirn ist das Organ, mit dem man vergisst. Also durch alle Schichten, von jung und alt und arm und reich und fromm und weniger fromm. Also ich war ja damit mit so einer Reisegruppe in Italien, in Rom, 2016, Dezember. Der Papst hatte gerade 14. Dezember seinen 80. Geburtstag. Welch ein Vorrecht, in Rom dabei zu sein. Und ich hatte mich vollgepackt mit allen möglichen Traktaten und Schriften. Und da habe ich einen der Teilnehmer dort von der Reisegruppe das Buch gegeben. Da sagte mir dann, ich will jetzt auch Jesus nachfolgen. Ja? Also das eignet sich. Jetzt habt ihr lang genug gelitten, war nicht zu diesem Thema Himmelreichsgleichnisse. Da werden wir dann morgen beginnen. Aber damit ihr auch so einige Ahnung habt, mit wem ihr es zu tun habt. Meine Frau, ich darf das noch sagen, ich bin so Perfektionist. Und als ich sie sah, wusste ich, sie oder keine. Meine Junggesellengrundsätze sind zu Boden gestürzt, wie Zuhörer bei Benny Hinn. Und ihr erster Eindruck von mir war, ihr könnt sie fragen, ob das stimmt, mit sowas Unmöglichen möchte ich nicht verheiratet sein. Und der erste Eindruck ist gewöhnlich der richtige. So, mehr sage ich nicht. Wenn ich in Indien bin, wenn die sagen, ein Weiß und er kennt die Bibel, die haben so diese Guruismus, diese Vorstellung. In Hinduismus die Berührung, du musst erleuchtet werden, ja, die wollen angerührt werden. Wir haben Frauen in so Plastikfläschchen Rupien angeboten, so Öl, dass ich darüber beten würde. Und ein Freund von mir aus der Schweiz, wir standen da mal, als wir einen Andhra Pradeshischen Einsatz machten da so, und da kam so ein junger Mann, so von Tribal Background, also Stammeshintergrund, bückt sich blitzschnell, rührt unsere Füße an. Und würde ich diese Dinge fördern, dass ich mit Taschentuch und so weiter, und was gibt's da noch, also Jacketts, ja, mit besonderer Salbung da verteilte, hätten wir sofort eine alexandrinische Erweckung. Ja. Und da sagte der brillante Inder, dieser Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung. Das ist ja heute auch die Esoterik, Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Und in Indien, wenn ich denen sagen würde, liebe Geschwister, hier steht ein Mann Gottes, habe meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht mehr gesehen, die würden das glatt glauben. Aber wenn meine Frau dabei ist, so wie es hier der Fall ist, muss ich das schon etwas anders formulieren. Randbemerkung. Also ihr könnt sie dann fragen, warum das ihr erster Eindruck war. Ja? Also herzlichen Dank.
Alexander, ich bin auch mehrfach von der Stasi, wollten sie mich abknallen. Mehrfach, nicht nur einmal. Ich selber habe die gesehen, die mich abknallen wollten. Und durch Gottes Führung ging das gegen den ihren Planen dann umsonst. Mhm. In Rheinsburg durfte auf 22 Jahren nicht mehr um das Wort Gottes gehen. Das hätten die, wenn ich in die Kirche gegangen wäre, das wäre nur unter Halbe drin, mich mit Ziel am Rohr abgeknallt und hin.
Jetzt bist du bewahrt geblieben und bist unruhig.
Bei jetzt hat mich wunderbar durchgetragen, dass ich heute noch lebe.
Ja. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich hatte ja vor ziemlich genau 50 Jahren einen Autounfall mit 13 Knochenbrüchen. Da war es an der Kippe, ob ich überlebe. Er hat bewahrt. Noch etwas. Meine Frau, dann hab ich es endlich mal geschafft, dass wir miteinander einen Spaziergang machen. Und da hat sie sich noch vorgenommen, wenn der mich fragt, ob ich seine Frau werden soll, dann sage ich nein. Und dann passiert es, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, das muss man sagen, heute dazu, ein weiblichen Wesen, ja, fragte, ob sie meine Frau werden will. Also das möchte ich sagen, OM ist uns auf diesem Gebiet mit Sexualität, anderen Geschlecht wirklich zum Segen geworden. Und ich habe mir vorgenommen, du flirtest nicht. Ich weiß noch, wie George Weber sagte, you are playing with holy lives. Ihr spielt mit heiligen Leben. Entweder du bist bereit, das Mädchen zu heiraten oder nichts. Aber nicht einfach rumflirten, schöne Augen und so weiter. Ja, da bleiben dann Trümmer zurück. Und das dürfte der Herr dann doch irgendwie gesegnet haben. Naja, und dann kam es dann doch tatsächlich dazu, ich fragte sie, willst du meine Frau werden? Und da muss irgendwie ein göttlicher Taumelgeist über sie gekommen sein. Und sagte, ja. Ist jetzt mehr als 40 Jahre her.